Sag mal, Chris, ist dir eigentlich bewusst, dass wir vor einigen Wochen etwas ganz, ganz, ganz Seltenes erlebt haben?
Vor ganz, ganz vielen Wochen haben wir mal einen Sieg in der ersten Liga eingefahren, aber ansonsten.
Ja, ich meinte noch was anderes. Das ist noch gar nicht ganz so lange her. Also der letzte Sieg in der Bundesliga datiert von Mitte Februar, aber wir beide zusammen haben noch was Besonderes erlebt, was nicht alle Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich live erlebt haben, weil sie zu der Zeit entweder in der Uni, in der Arbeit oder in der Schule waren.
Das könnte der Testspielsieg in Regensburg sein.
Ja, Wahnsinn. Ende März waren wir in Regensburg. Ich fand, das war ein sehr schöner Ausflug, den wir da zu dritt verbracht haben. Es war schönes Wetter. Man hat drei Tore des Kleeblatts gesehen. Einen guten Afimiko Polulu, einen sehr guten Julian Green, ein 13-0 gegen Jahn Regensburg und vor allem einen Auswärtssieg.
So viele seltene Dinge auf einmal. Das war ein ganz, ganz spezieller Tag.
Ja, es war witzig, weil sogar Stefan Leitl nach dem Spiel zu mir sagte, ja, und Auswärtssieg haben wir jetzt auch noch. Ich sagte, ihr habt doch schon den zweiten in der Saison, weil habt ihr das Hinspiel schon quasi in der Hinrunde dieses Testspiel gegen Regensburg auch schon gewonnen. Haben wir da gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr. Also von dem her, selbst er wusste nicht so genau, wie viele Auswärtssiege das Klippert eigentlich hat. Jetzt wissen wir, in der Bundesliga hat es null.
Ja, sehr, sehr traurig. Es geht so zu Ende, wie es eigentlich die ganze Saison war. Es passt zur ganzen Saison und ja, da dürfen wir jetzt nochmal darüber reden.
Ja, du sagst ja schon richtig, wir dürfen darüber reden, über diese Saison ohne Auswärtssieg, über diese Saison mit nur 4 Punkten. Ich mache gar nicht weiter mit noch mehr Zahlen, es wird nur zu traurig, ich würde sagen. Wir reden einfach über all das, ein bisschen Therapiestunde nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. Bevestor. Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute.
Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
Willkommen zur 98. Folge des Fürther Flachpass. Wir beide nehmen glücklicherweise beide zu Hause auf und müssen keinen Auswärtspodcast produzieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das heute hier erfolgreich wird, ist zumindest schon mal höher in Fürth. Ja, wir, das sind eure vertrauten Stimmen, die euch schon die ganzen letzten Wochen durch diese Bundesliga-Saison begleiten. Meine, das ist die von Michael Fischer und mir zugeschaltet ist ein paar Kilometer weiter, ich würde sagen, ja, westlich, Chris Sehm. Hallo Chris.
Servus Michi.
Habe ich das richtig gesagt? Westlich müsste schon stimmen, oder?
Ja, ich denke schon.
Ja, westlich, okay. Sag mal, Chris, was ging dir am Samstag um 17.25 Uhr oder, wie ich auf die Uhr geschaut habe, 17.24 Uhr und 51 Sekunden durch den Kopf?
Ach, nicht viel, eigentlich nur, dass es vorbei ist, dass die Nachspielzeit dann auch noch eine Minute länger ging, als überhaupt angezeigt war. Das war relativ klar, aber ansonsten, ich meine, gut, man konnte sich darauf vorbereiten und ja, viel ging eigentlich nicht durch den Kopf, weil man ja weiter das, also zumindest im Block ging das Programm relativ gut weiter und von daher, ja, Kopf leer, Flasche leer, Saison vorbei.
Du sagst, das Programm im Block ging weiter, ich fand das, also die letzten Wochen war das ja relativ emotional auch immer in Hoffenheim haben die Spieler mit den Fans gesungen. Auch zuletzt standen sie lang da, aber diesmal kam es irgendwie so ganz kurz nur hin. Und dann hat man gesehen, ja, die Fans singen weiter, die Spieler hatten aber irgendwie keine große Lust. Ich habe ja in meinem Text am Sonntag auch geschrieben, dass sie keine Lust hatten, offenbar das Leiden zu verlängern, weil das war ein sehr kurzer Besuch und ein sehr kurzer Abschied da am Block. Empfandest du das auch so?
Ja, und er war vor allem sehr weit weg. Also die Spieler sind dann ungefähr am 5-Meter-Raum stehen geblieben, haben dann kurz noch geklatscht. Ich war auch erst überrascht, dass er Gotha als erstes weggeht, aber der musste dann zum Interview bei Sky. Aber ja, also die Spieler sind ganz, ganz weit weg vom Block eigentlich stehen geblieben. Da kam keiner noch mal nah ran. Ich meine, man hat sich ja eh etwas weiter oben im Block postiert. Ja, da weiß nicht, da war dann schon eine recht große Distanz gegeben und so emotional zum Ende war es dann auch von unten her nicht mehr, also von den Spielern. Ich weiß nicht, da gab es schon krassere Abschiede. Ja, auch jetzt vielleicht von Bauer war es jetzt auch nicht viel. Ich meine, das liegt vielleicht auch dran, dass er jetzt das schon sehr lange weiß, dass es diesen Abschied geben wird. Aber ich weiß nicht, also gab schon bessere Verabschiedungen auch, also von der Mannschaft in Richtung der Fans. Das fand ich jetzt bisschen wenig, aber ich meine, die waren auch nur traurig, dass es halt wieder so einen Spielverlauf gab, dass man eigentlich wieder nicht weiß, warum man verliert und einfach auch wieder verliert. Und da waren auch einfach wahrscheinlich die Köpfe leer am Ende.
Ja, auch Jamie Leveling, von dem man ja jetzt, also jetzt, man weiß es ja seit einigen Tagen, dass er geht, aber das war jetzt auch kein wirklicher Abschied. Also ich habe mir nochmal die Bilder von nach dem Spiel angeschaut, des Kollegen Wolfgang Zink. Da sieht man, dass er ein paar Handyfotos, Selfies, alles Mögliche mit Fans gemacht hat, aber das war eigentlich der einzige Abschied. Also so wirklich, also er wurde ja weder noch vom Block gefeiert, noch dass er großartig sich verabschiedet hätte, fand ich schon ein bisschen schade, weil er jetzt ja auch ziemlich lange da war, also zumindest seit der U16 in Fürth und ja auch hier seinen Durchbruch geschafft hat. Jetzt geht er dann so still und heimlich durch die Hintertür, quasi wie Paul Seguin auch. Vielleicht macht man das so als Unioner, dass man einfach still und leise verschwindet.
Wobei ja Paul Jäckel letztes Jahr noch sich als Firebeast hervorgetan hat, also muss nicht immer so sein.
Hat man jetzt auch lange nicht gedacht von ihm und würde man auch heute nicht denken, wenn man ihn sieht. Aber ja, da hast du recht. Aber da haben sich ja einige als Firebeast hervorgetan letzte Saison. Gefeiert dagegen wurde schon lange nicht mehr. Ich habe es jetzt vorhin schon mal anklingen lassen. 12.2. war der letzte Heimsieg und das war auch der letzte Sieg dieser Saison. Ist eigentlich krass, dass wir jetzt wirklich, also wenn man sich das mal vor Augen führt, dass man einfach nur 3 Saisonsiege hatte in der Saison und der letzte dann einfach aus dem Februar datiert und man die Saison mit 12 sieglosen Spielen abschließt. Das ist leider, so muss man das auch hart sagen, einfach die Bilanz eines Absteigers und das Klippert steigt auch vollkommen zurecht als Tabellenletzter ab.
Ja, absolut. Also man sieht es auch in den allermeisten Metriken, also auch an den ganz einfachen wie geschossene Tore und natürlich die Gegentore, die fast schon historisch schlechte Tordifferenz, dass man damit über minus 50 dasteht, das ist natürlich brutal. Das ist einfach alles viel zu viel, beziehungsweise dann auch viel zu wenig. Und dann ist es logisch, aber wenn man sich das nochmal vor Augen führt, wie gesagt, 12.2., der letzte Sieg überhaupt, dass man da nur wirklich diese ganz, ganz kurze Phase von 2 Monaten hatte, in dem man einigermaßen, oder 1,5 Monate fast nur, in dem man einigermaßen wirklich performt hat, dass man da auch mithalten konnte und die Punkte geholt hat. Das ist schon, ja, das kann man auch so richtig fassen. Also ich kann es nicht so wirklich fassen, weil zwischendrin sah es auch immer nicht so verkehrt aus, dass man auch nie mal ein Spiel einfach unverdient gewinnt. Also es kann ja auch mal sein, dass einfach mal eine Murmel reinrutscht, das reicht ja dann.
Murmel, das gibt ja eine Verwarnung.
Okay, gelb. Ja, dann gibt's eine gelbe Karte gegen Simon Aster, wo auch keiner weiß, was passiert.
Deine fünfte gelbe.
Gibt's erstmal Sommerpause dann. Nein, aber dass da wirklich nichts reinrutscht, das ist schon brutal einfach. Also, wie gesagt, man kann ja auch mal unverdient gewinnen. Man muss nicht immer die Gegner an die Wand spielen und da klar die bessere Mannschaft sein. Aber dass das nie funktioniert, das ist schon sehr extrem.
Ja, es gibt ja sehr viele Spiele, in denen, die du jetzt gerade so implizit angesprochen hast, in denen es wirklich so war, dass man das Spiel hätte gewinnen können. Am Ende verliert man es. Also man denkt jetzt nur, also der letzte Heimsieg war gegen die Hertha. Das Hinspiel gegen die Hertha hätte man auch problemlos gewinnen können und man verliert dann einfach durch ein Eigentor von Maxi Bauer. Da gab es ja so viele Spiele in dieser Saison, in denen das wirklich immer so lief. Und dann kommt man eben am Ende eben bei dieser Punktzahl raus von nur 18 Punkten, du hast es gesagt, von 28 geschossenen Toren und 82 kassierten Toren minus 54, was schon sehr hart ist. Und was noch ein bisschen härter ist, finde ich, weil du gerade die verschiedenen Metriken angesprochen hast, wieder für alle die Freunde der Expected Goals, wenn man sich nochmal die Tabelle der Bundesliga anschaut bei Understat, also über Expected Goals und Expected Goals Against, hätte das Kleeblatt 30,6 Tore geschossen. Also da liegt es einigermaßen gut einigermaßen gut im Rennen. Aber bei den kassierten Toren steht da 60,5. Also das Klippert hat einfach 21,4 Tore mehr kassiert, als es hätte kassieren müssen. Und das ist schon sehr hart, finde ich. Also diese so eine krasse Diskrepanz statistisch gibt es bei keinem anderen Verein. Also selbst Bielefeld, da ist es genau umgekehrt. Die haben 16,6 weniger kassiert, als sie hätten kassieren müssen. Und das Klippert hat einfach 21 mehr kassiert, als es hätte kassieren müssen. Das liegt wahrscheinlich auch zu einem Gutteil am Torhüter, würde ich sagen.
Ja, es hat einfach nie so gut funktioniert. Und dann natürlich ist es halt natürlich immer ein Zusammenspiel auch von der Abwehr, wobei sie das dann über 34 Spieltage eigentlich ausgleichen sollte. Deswegen gibt's ja diese XG, die da aus hunderttausenden Toren und Millionenschüssen zusammengerechnet werden. Das hat natürlich auch einen Sinn, beziehungsweise hat das dann statistisch über die lange Zeit geht sich das eigentlich immer aus, sonst wird's das ja so nicht geben. Ich meine, gut, da gibt's auch Tore wie von Rüther zum Beispiel im Hinspiel von Hoffenheim. Das hat ja, ich weiß gar nicht, 1% Torwahrscheinlichkeit oder so, dieser Sonntagsschuss. Mhm. Wobei das Tor von Jesse Gangkamp auch, ich glaube, 3% Torwahrscheinlichkeit hatte. Zumindest wurde es so bei Sky angezeigt. Jetzt gegen Augsburg, aber es ist so eine extreme Diskrepanz. Und gerade bei den Gegentoren, das müsste man mal schauen im europäischen Vergleich, ob es da irgendwie eine Mannschaft gibt, die da auch ähnlich schlecht ist, aber das ist schon sehr, sehr extrem, so eine Abweichung.
Ja, vor allem ist es ja, also es wurde ja oft und wird auch immer noch so auf diese Hinrunde herumgehackt, dass das Kleber durch seinen offensiven Hurra-Stil sich alles kaputt gemacht hätte. Ich bin da immer noch etwas skeptischer, weil wenn man jetzt diese Werte anschaut, 60 Gegentore wär man ungefähr, also so mit allen anderen Konkurrenten eigentlich da unten drin auf Linie. Bielefeld hätte sogar sehr, sehr viel mehr kassiert. Die Hertha ist ungefähr auf dem Niveau, Stuttgart, also alle sind eigentlich auf diesem Niveau. Man hätte gar nicht so viel mehr kassiert und es war halt einfach oftmals tatsächlich so, dass man entweder Tore kassiert hat, die man nicht kassieren muss oder nicht so viele. Also man erinnert sich nur an Leverkusen, 8 Schüsse aufs Tor, 7 Tore oder Leipzig, 7 Schüsse aufs Tor, 6 Tore. Und dann ist natürlich der Torhüter ein großer Faktor, aber auch die Verteidigung, die eben Chancen zulässt, die eine höhere Torwahrscheinlichkeit haben. Aber insgesamt trotzdem, also man muss diese Tore nicht kassieren und es war halt oftmals einfach so, dass wirklich auch sehr blöde Tore reingegangen sind. Also du hast schon einige angesprochen, aber jetzt auch diese Eigentore teilweise von Griesberg oder auch das von Asta, da waren schon auch sehr viele Slapstick-Momente dabei. Und faktisch ist es ja so, dass man hätte diese vielen Tore einfach gar nicht kassieren müssen. Und man ist ja oftmals dann auch völlig unnötig auseinandergefallen, nachdem man auch in der Hinrunde teilweise stabil stand und hat dann so viele Gegentore kassiert. Also
ist ja auch bezeichnend mit dem Vergleich der ersten und zweiten Halbzeit, wenn man das da mal sieht. In der zweiten Halbzeit ging ja eigentlich absolut nichts mehr. Also das ist schon brutal. Da, ich glaube, ähnlich schlecht, relativ gesehen ist dann nur Gladbach, glaube ich, die auch.
Bei denen ist die Diskrepanz noch größer, weil sie in der Hinrunde, in der ersten Halbzeit auf Platz 3 oder 4 sogar wären, wenn die Halbzeit einfach der Schlusspfiff wäre.
Ja, das ist schon extrem, was da, wie man in der zweiten Halbzeit oft einfach noch dann eingebrochen ist oder auch, wie gesagt, ein paar Mal ein bisschen zerfallen irgendwo, dass man dann auch zu viele Gegentore einfach kassiert, die dann auch irgendwo unnötig sind und ja, die auch dann natürlich auf die Moral gehen.
Aber ich hatte es Stefan Neidl ja mal drauf angesprochen und hat er gesagt, das war auch ein Thema der physischen Fitness, aber auch der psychischen Fitness. Also, dass man halt einfach im Kopf bis zur 93. Minute hellwach ist und dieses Level einfach immer halten kann. Das merkt schon, meine Stimme ist heute schon wieder in Abstiegslaune. Nein. Also, dass man einfach dieses Level halten kann und einfach immer hellwach ist, den Kopf wirklich immer, im Kopf immer perfekt da ist, das kann man offenbar nicht halten, wenn man nicht jahrelang Bundesliga gespielt hat und dieses Level kennt. Hat man jetzt auch dann, wenn wir aufs Spiel in Augsburg zu sprechen kommen, gemerkt, dass auch Spieler, die technisch stark sind, offenbar dieses Level nicht dauerhaft halten können, wie jetzt Tobias Raschl. Und da kommen wir später nochmal drauf beim 0-1. Aber was mich jetzt überrascht hat auch, auf der Homepage der Spielvereine gibt es ja immer die Stimme nach dem Spiel. Meistens sind es die von irgendwelchen TV-Sendern, weil die Spieler ja zu 3 oder 4 müssen. Während für die Mixzone in Klammern keine Zeit ist, .. Aber da hat Brani Miragota gesagt, wir haben in der Rückrunde besser trainiert und dadurch haben wir auch mehr Punkte geholt. Das finde ich eine sehr seltsame Aussage, du auch?
Ja, also man hat ja allgemein auch sich ein bisschen gewundert, auch über die Aussagen des Trainers mit der, also sowohl physischen als auch psychischen Fitness, die dann erst so gegen Ende der Hinrunde kam, wo man sich auch überlegen muss, also natürlich gibt es eine gewisse Anpassungszeit, die man da hat, aber ob die da bis in November reinragen muss oder Dezember, weiß ich nicht. Das ist schon sehr, sehr extrem auch wieder. Aber klar, ich meine, wie gesagt, bei Brani Miragota weiß man immer nicht 100%, ob er genau das ausdrückt, was er oder ausdrücken möchte. Aber das ist schon, wie gesagt, das reiht sich da ein in diese etwas verwunderlichen Aussagen. Und er meint, dass man da besser trainiert hat. Ich glaube, wie gesagt, er hat auch gemeint, beziehungsweise das Training war besser und wie hat er das noch gesagt? Ich glaube auch neben dem Platz besser oder das dann
war vielleicht anders in den letzten Wochen hat er schon mal, er hatte schon mal so eine Aussage gebracht von wegen, dass auch jeder Spieler besser verstanden hat, wie man abseits des normalen Trainings sich verhalten müsse. Und
ja, sowas
das lässt alles genau so tief blicken und das sind eigentlich Sachen, denen man nachgehen müsste, nur ist es halt jetzt schwer, wenn Stefan Neidl jetzt Corona hat und dann sich seine neue WG einrichtet in Hannover, dass man dem nochmal nachgeht und mit Brani Miragota gibt es gerade auch andere Geschichten, aber ich finde, das ist schon nochmal spannend, den Blick irgendwann vielleicht auch mal in der Vorbereitung jetzt nochmal zu wagen auf diese Aussagen. Also, weil man tätigt sowas ja nicht unbewusst. Also, man kann über sowas reden, dann muss einem aber auch klar sein, dass es in gewisser Weise rezipiert wird von den Leuten. Also, dass jetzt, wenn jemand die ganze Zeit sagt, ist es eigentlich, in der Hinrunde hat jeder scheiße trainiert, Entschuldigung, aber, und in der Rückrunde haben wir alle gut trainiert, und warum mache ich sowas öffentlich? Also, das finde ich sehr, sehr strange. Ich werde dem nochmal nachgehen, in aller Ruhe vielleicht. Und dann finden wir das mal wirklich raus. Was ja natürlich schon dazu passt, ist, dass Rashida Susi auch in der Winterpause sagte, dass es teilweise nicht so war, dass die Mannschaft eine Mannschaft war. Also womöglich war es tatsächlich so, dass mancher Spieler in Anführungszeichen ein Stinkstiefel war und halt diese Rolle nicht richtig angenommen hat. Das kann schon sein, dass halt dadurch, dass Adrian Fein nie gespielt hat, auch Cedric Itten nicht die Spielzeit bekommen hat. Hans Sape hat man dann im Winter abgegeben, dass diese Abgänge im Winter auch dem geschuldet waren, dass man eben die Kaderhygiene ein bisschen höher halten wollte, dass man eben wollte, dass auch alle mitziehen, dass es nicht, also das ist, wir wissen es alle nicht, weil wir nicht mit in der Kabine sind, aber dass es da halt schon wahrscheinlich Stimmen gab, die jetzt nicht so positiv gestimmt waren, weil sie erst selten gespielt haben. Und dass es dann auch aufs Niveau drückt, wenn halt einfach jemand im Training sich hängen lässt. Das kann schon auch gut sein. Aber jetzt haben wir ja schon eine Viertelstunde geredet und noch gar nicht über dieses Spiel in Augsburg gesprochen. Wollen wir nochmal drüber reden? Müssen wir nochmal drüber reden?
Wir müssen wahrscheinlich drüber reden noch.
Es tut aber weh, wahrscheinlich.
Aber ja, ein bisschen, ja.
Also den ersten Schmerz habe ich schon verspürt, als ich in Augsburg den Dialekt gehört habe. Okay, das als erstes, aber dann beim Blick auf die Aufstellung und dass Jamie Leveling auf der Bank war, das hat mich sehr verwundert. Dich auch oder hast du irgendeine Erklärung dafür, außer dass er vielleicht nicht mehr so viel spielen sollte, weil er fit sein muss für Union Berlin?
Ja, weiß ich nicht. Also das kann es natürlich sein. Wir hatten unter der Woche ja auch Probleme, durchaus Jamie Leveling zu verorten, beziehungsweise wenn dann Leute wieder in die Mannschaft kommen, wie man denn da rausnimmt. Also von dem her war es interessant, dass man Jamie Leveling dann einfach, anstatt dass man sich da großen Kopf zu brechen ergibt, dass man ihn einfach rausnimmt. Natürlich auch eine Möglichkeit. Somit war das dann einfacher, dieses 5-3-2 aufzustellen. Wobei man vielleicht auch wieder dieses System mit den drei Spitzen hätte nehmen können und Timothy Tillman rausnehmen können. Aber da ist man hinterher dann immer schlauer. Aber ja, ich meine so, dass man das mit Jethro Willems wieder versucht, aus sportlicher Sicht kann man es verstehen. Und da war es vielleicht auch ein bisschen zu erwarten, weil das ja ganz gut so funktioniert hat. Ja, aus moralischer Sicht oder weiß nicht, aus anderen Standpunkten hätte man ihn vielleicht das nicht spielen lassen müssen. Auch die Reaktionen nach dem Abstieg oder jetzt auch nach dem Augsburg-Spiel auf Instagram, was sind ja wieder bezeichnend, dass da absolut gar kein Post kommt.
Er hat doch was gepostet, irgendwas
mit Gott. In einem T-Shirt seiner neuen eigenen Klamottenmarke. Also ja, wer das mal auschecken will, kann man machen, muss man nicht.
Das ist doch der Inbegriff des Mentalitätsspielers, würde ich sagen. Ja.
Nach dem Abstieg zeigt das erste Mal ein T-Shirt seiner eigenen Kollektion. Das auch. Es passt so vieles einfach zusammen. Das passt auch auf seine ganz eigene Art und Weise super gut. Wobei ich aber sagen muss, dass er gut gespielt hat und dass die Metriken auch gut waren und ich trotzdem auch nicht verstehen konnte, warum er ihn nach 60 Minuten rausgenommen hat, weil er jetzt auch nicht super platt wirkte. Und eigentlich müssten ja, ich sag mal, Alex Hahn zum Beispiel, müsste ja Zugriff haben auch auf Live-Statistiken. Ja, die sahen jetzt nicht so schlecht aus. Weiß ich nicht, ob ich da als erstes Jethro Willems runternehmen muss in diesem Spiel.
Und Jessic Nankam.
Und ja, das kommen wir auch noch dazu. Das ist noch eine ganz eigene Geschichte, die dann.
Jetzt sind wir schon bei den Wechseln angekommen, aber wollen wir doch.
Es passt alles so
kurz
gut.
Kurz chronologisch durchgehen. Es ist ja nicht so viel passiert. Wir kommen gleich wieder bei den Wechseln an, wahrscheinlich, aber.
Ja, es ist eigentlich nichts passiert. Und bis zu dem Elfmeter ist ja eigentlich auch nicht wirklich was passiert, wenn man so ehrlich ist. Also natürlich ist man schlecht ins Spiel gekommen. Nicht so wie in Berlin, wo man gleich wirklich auf Höhe war und auch den Gegner gefordert hat. Das war absolut nicht der Fall. Also, wie gesagt, gefühlt eigentlich gar nicht ins Spiel gekommen. Im Stadion sah das irgendwie noch schlimmer aus. In der Nachbetrachtung jetzt, ich habe das Spiel nochmal komplett angeschaut, sah es nicht ganz so schlimm aus, aber im Spiel hatte ich schon das Gefühl, dass man da wirklich gar nicht mitgespielt hat. So schlimm war es da nicht, weil man auch gesehen hat, dass Augsburg nicht wirklich die großen Chancen hatte. Wie gesagt, also optisch waren sie sicherlich überlegen, aber ja, bis zu diesem halben Eigentor, das ja auch zu diesen Wochen so gut passt, ist eigentlich nichts passiert.
Ja, müssen wir da darüber nochmal reden. Ich habe mir die Szene, also mir war es zu viel, das ganze Spiel nochmal anzuschauen. Das ist wirklich, da bekommst du einen extra Verdienstorden, das nochmal zu tun. Aber diese Szene nochmal angeschaut vor dem 0:1, weil Tobias Raschel den Ball ja schon davor fast im Mittelfeld einmal verliert. Dann behauptet er ihn eigentlich gut und spielt zurück zu Burchert und Burchert könnte den Ball natürlich schlagen. Ist auch der normale Reflex zu sagen, warum haut er den Ball denn nicht einfach weg? Wenn man jetzt aber Stefan Leitl nach dem Unionsspiel gehört hat, dass er sagt, er hat diesen Spielern das eben aufgetragen, sie sollen möglichst immer von hinten heraus spielen und nur bei einer Risikoabwägung eben dann das Risiko so sehen und abwägen, dass es manchmal nicht geht, in dem Fall wäre es aber auch gegangen, den Ball einfach weiterzuspielen. Wenn man nämlich die Szene mal anhält, bekommt Tobias Raschel den Ball am 16er zugespielt und links von ihm ist Luca Itter total frei. Also er kann mit dem ersten Kontakt direkt auf Luca Itter links rausspielen und dann kann man über die linke Seite aufbauen. Und warum auch immer, will Raschel den Ball aber mitnehmen und verstolpert ihn dabei. Also das müssen wir ihn mal fragen, warum er das gemacht hat. Jetzt war jetzt kein wichtiges Spiel mehr, leider. Aber es war jetzt nicht so, dass man den Ball da schlagen muss in der Situation, weil der Augsburger Druck war jetzt nicht so riesig. Also man kann sich daraus befreien, aus der Situation, problemlos eigentlich. Ja, und dann kommt da dieses, ich habe es Befreiungsschlägchen genannt im Text direkt am Samstag, weil er den Ball dann so verspringt, dass er ihn nur noch auf andere Hand spielen will. Und dann ist es halt einfach ein Foul und dann gibt es Elfmeter. Ja, es passt zur Saison, es ist Hashtag typisch Kleeblatt.
Ja, Luca Itter hat es ja auch, angezeigt, dass er frei ist, beziehungsweise hat er sich ja auch gemeldet. Also da gab es ja auch noch ein Zeichen auf dem Platz, dass er da eine gute Anspielstation hat. Und ja, das ist leider, reiht sich das in diese Reihe dieser halben, dreiviertel Eigentore ein der letzten Wochen, dass das jetzt auch wirklich in jedem Spiel passiert. Das kann man auch nicht erklären trotzdem. Also auch mit diesem Spielaufbau, der war jetzt diesmal nicht zugewagt. Der war locker möglich, weil das Pressing jetzt nicht derart extrem war. Und ja, keine Ahnung, das war wieder so typisch einfach, dass nach 10 Minuten es auf einmal so einen komischen Elfmeter gibt und der super geschossen war. Also Burchard war gut in der Ecke. Wenn den jemand schlechter schießt, dann hat er den auch.
Aber das ist ja auch eine gefühlte Wahrheit, dass Sascha Burchard nicht so oft in der richtigen Ecke war beim Elfmeter, aber jetzt da hat er wirklich, also wenn er nicht so platziert geschossen gewesen wäre, hätte er ihn gehalten. Und ich kann mich jetzt nicht an so viele Burchard-Elfmeter erinnern, die er gehalten hat in seiner vierter Zeit, deswegen, ja, war eigentlich gut. Ich fand auch insgesamt von Burchard war das ein gutes Spiel. Also, ich habe in den Einzelkritiken geschrieben, er war jetzt weder viel herausragender, besser als Linde, aber er war auch zu keiner Sekunde schlechter als Linde. Also, er hatte einmal oder zweimal so Bälle, die wirklich schlecht kamen nach vorne. Die hatte Linde in den letzten Wochen aber auch. Und wenn man jetzt du hast vorhin die Metriken angesprochen, anschaut, ist Sascha Burchard insgesamt bei den abgewehrten Schüssen besser als Linde sogar. Also, das ist auch nochmal diese Torwartposition eine ganz spezielle Sache in der Saison, weil man dachte, man hat sich im Winter neu aufgestellt, dann hieß es ja doch, okay, Burchard bleibt im Tor, dann hat nach seinem einen Patzer ist er doch aus dem Tor geflogen und dachte man, mit Linde wird alles besser. Aber faktisch wurde jetzt nicht so viel besser, oder findest du immer noch, dass Linde quasi ein Level über Burchard ist?
Also vom Leistungspotenzial bin ich mir relativ sicher, dass er das ist. Ich fand auch, dass er gut gestartet hat. Er hat ja auch gegen dass er einen guten Start hatte. Und es ist dann schon irgendwo bezeichnend, dass jeder sich auf dieses da trotzdem leider irgendwo relativ geringe Niveau begibt. Also irgendwas muss da schieflaufen, was nicht direkt den Wettbewerb betrifft in der täglichen Arbeit. Ich weiß es nicht, dass da wirklich drei Torhüter auch, wie gesagt, auch dann mit der Zeit immer ähnliche Fehler machen. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und das ist schon auch wirklich auffällig. Also ich weiß es nicht. Ich denke, dass das Leistungspotenzial von Andreas Linde dann trotzdem irgendwo höher ist, dass er das nicht dann abgerufen hat, sieht man jetzt die letzten Wochen, dass es nicht mehr so gut war. Und ja, weiß nicht, das ist schon auch sehr, sehr speziell, dass da alle drei Torhüter nicht wirklich ihre Leistung zeigen konnten, zu der sie dann trotzdem auch in der Lage sind. Also auch Sascha Burchard hat ja, ist jetzt vielleicht auch über anderthalb Jahre her, dass er wirklich gut gehalten hat, aber er hat ja auch schon sehr, sehr gute Zeiten gehabt, den er sicherlich zu den Top-Zweitliga-Torhütern gehört hat. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen länger nicht mehr der Fall gewesen und ja, da muss man sich auch überlegen, warum das dann so ist.
Ja, du hast jetzt die wiederkehrenden Fehler schon angesprochen, wir hatten das ja privat schon mal besprochen. Es gibt die Twitter-Analyse vom guten Sascha Felter auf Keeper-Analyse auf Twitter, Da wird ja immer wieder dem Kleeblatt, also den Kleeblatt-Torhütern quasi aufgezeigt, wenn sie es denn sehen, zumindest wird es uns aufgezeigt, dass sie zum Beispiel bei Schüssen oft zu weit vor dem Tor stehen und dadurch die Reaktionszeit verkürzen. Das ist wirklich ein Fehler, den alle drei Torhüter immer wieder gemacht haben. Und es wäre schon komisch, wenn sie das intuitiv täten und nicht auf Geheiß zum Beispiel des Torwarttrainers Christian Fiedler. Und auch sonst, also teilweise auch das Rausspielen, also es war bei Linde ja am Anfang ja auch, da kamen sehr viele Bälle an und auch jetzt, wenn man so, ich habe ein bisschen durchgeskippt durchs Spiel nochmal, waren auch von Burchard jetzt wieder Bälle, die einfach unbedrängt in den Fuß des Gegners kamen. Also sowas sieht man auch von den meisten anderen Bundesliga-Torhütern einfach nicht, dass unbedrängt Bälle in den Fuß des Gegners kommen. Also die kommen halt dann irgendwo hin, wo jemand das Kopfballduell womöglich verliert und dann der zweite Ball beim Gegner landet, okay. Aber dass wirklich auch das Rausspielen teilweise so schlecht funktioniert, ist schon sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, also man hört ja, dass Andreas Linde womöglich das Kleeblatt verlassen möchte. Du hast letzte Woche schon angesprochen, dass er wahrscheinlich nicht grundlos sein Berater in der heißen Phase der Saison in Fürth war, der jetzt auch nicht in Erlangen wohnt und mal kurz mit der S-Bahn rüberfährt. Also, und auch Sascha Burchard ist ja für die Kabine sehr wichtig, ist sehr wichtig als Vizekapitän, als Lautsprecher, wahrscheinlich auch für die Mannschaft. Das kann man auch das schwer einschätzen, aber man kriegt es ja von außen zumindest ein bisschen mit. Stefan Neidl hat ihn auch gelobt, zusammen mit Branimir Gotha. Aber sich da neu aufzustellen auf der Torhüterposition ist wahrscheinlich, tut wahrscheinlich wirklich Not, weil man einfach da, auch in der Zweitliga-Saison war Burchard, wie du sagtest, schon teilweise gut, aber er war jetzt auch nicht der zweitbeste Torhüter der Liga, also dafür, dass die Kleeblatt-Tabellen Zweiter war. Und natürlich schwierig, da jetzt dann, also die richtige Entscheidung möchte ich nicht treffen. Also weil einerseits Linde in der zweiten Liga wahrscheinlich ein Top-Torhüter wäre, wenn er sein Leistungspotenzial abruft. Andererseits, wenn er keine, Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, keine Lust auf zweite Liga hat, dann macht es auch wenig Sinn, ihn hier zu zwingen, zu bleiben. Andererseits ist es richtig, mit Burchard dann doch wieder reinzugehen, im Torwart, den man in der Bundesliga zweimal degradiert hat zum Ersatztorhüter. Also da müssen sehr viele Entscheidungen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen gefällt werden, wahrscheinlich eher in den nächsten Tagen. Weil ja auch Sascha Burchard wahrscheinlich wissen möchte, wie es für ihn weitergeht. Also hat er immer noch keinen neuen Vertrag unterschrieben, er wurde aber nicht verabschiedet in Fürth. Das heißt, es ist alles ja im Fluss offenbar. Aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach sagt, okay, man holt eine neue Nummer 1, also eine ganz andere neue Nummer 1 und lässt die mit Leon Schaffran zusammen die Torhüterposition ausfechten im Training. Ist alles möglich. Und ich merke schon, wenn wir jetzt hier darüber reden, wir haben so viel Stoff in der Sommerpause zu reden, dass wir wahrscheinlich auch mit diesem Podcast in keine allzu lange Sommerpause gehen können.
Weil die ganzen Veränderungen, die da anstehen und natürlich auch vor der Trainerposition, wenn dann auch vielleicht das erste Testspiel mal gespielt ist, die ersten beiden, wenn man dann mal beim FSV Stadeln aufgetreten ist, da wird man bestimmt einiges zu besprechen haben, wie das dann aussieht in der nächsten Saison. Aber ja, ich muss auch sagen, Leon Schaffran, jetzt schweif mal wieder ab, aber ich bei der U23 gesehen habe, der sicherste Torhüter ist er da leider auch nicht. Also da habe ich mir auch mehr erhofft oder mehr erwartet. Ja, es bleibt sehr, sehr interessant und es ist eine ganz spezielle Position und auch ja, Frage in Fürth, wie es da weitergehen wird. Ich würde vielleicht trotzdem gern Burchard behalten für die zweite Liga, weil es sicherlich reicht, das muss man auch ehrlich sein. Wie gesagt, man kann das ja auch durchaus outscoren vorne, dass man da einfach einen mehr schießt. Und ich denke, Burchard könnte da auch wieder...
Schlussphase der Saison.
Ja, genau.
Zwei das Gegentore, aber drei oder vier geschossen.
Kann auch locker sein Niveau wieder erreichen, das er vielleicht auch vor zwei Jahren dann hatte, vor der Corona-Pandemie. Oder er war ja, wie gesagt, auch mal ein sehr guter Zweitligator-Hot. Aber ich denke, er ist aber für die Mannschaft und auch für die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans, also den kann man nicht ersetzen. Da gibt es dann auch danach ein ganz, ganz großes Loch. Und ich denke, gerade deshalb müsste man irgendwie schauen, dass man Sascha Burchard doch halten kann.
Müssen wir, oder wollen wir gleich über dieses Loch sprechen, oder machen wir noch kurz das Augsburg-Spiel zu Ende?
Wir müssen das Augsburg-Spiel noch zu Ende.
Wir machen es im Schnelldurchgang zu Ende, okay? Ja. Weil ja. Der Elfmeter war in der 11. Minute. In der 23. Minute erobert Branimir Gotha den Ball von Niklas Dorsch. Auch sehr, sehr, Niklas Dorsch ist jetzt auch eigentlich ein sehr guter Zweikämpfer. Gotha erobert den Ball gut. Spielt auf Raschel. Raschel macht seinen Fehler wieder wett, indem er Nankam anspielt. Und ich dachte mir nicht, dass dieser Schuss reingeht. Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass Die statistische Torwahrscheinlichkeit nicht allzu hoch war. Er war jetzt auch gar nicht so hart geschossen, fand ich im Stadion. Und dachte mir, okay, er wird immer länger und länger, länger und länger. Und dann ist er nicht gekullert, aber er war jetzt nicht so wie jetzt das Tor von Niklas Füllkrug bei Werder Bremen am Sonntagnachmittag, dass er mit gefühlt 150 km/h neben dem Posten eingeschlagen ist. Aber er war einfach sehr platziert geschossen und Jessic Nankam macht sein zweites Bundesligator, also sein zweites Bundesligator fürs Kleber, der hat ja schon bei den Hertha eins geschossen, aber sein zweites Saisontor im sechsten Spiel, ich hatte es auch am Wochenende schon geschrieben, zieht damit mit Cedric Itten, Jeremy Duziak und Herbert Nielsen gleich und ist auf Platz 3 der internen Torschützenliste. Das sagt auch schon viel über diese Saison aus, dass jemand mit 2 Toren auf Platz 3 der internen Torschützenliste steht.
Aber und mit seinen gespielten Minuten, also ja. Das ist ja auch, wenn man da nochmal den Vergleich ziehen will, sollte man am besten gar nicht machen, weil dann wird es nur noch traurig.
Nee, aber das hochrechnen mal, wie viele Tore er geschossen hätte.
Bitte nicht.
Expected goals N.
Ja. Nee, aber ich meine, wir waren ja beide sehr, sehr weit weg von diesem Tor. Also ich glaube, wir waren auf ähnlicher Höhe, nur auf der anderen Seite, so ungefähr.
Ein bisschen näher war ich dran, ich war ja auf Höhe des 16ers. Du warst ja eher hinter der Eckfahne.
Es war sehr, sehr weit weg und man konnte das auch ganz gut sehen. Ich habe auch gedacht, also der Schuss, ja, war dann platziert, aber der kullert ja wirklich zwar genau neben dem Pfosten, aber ich habe auch im Moment des Schusses dann nicht gedacht, okay, ja, immerhin der erste Abschluss, nicht schlecht, aber dass der reingeht, dass es im Tor zappelt, so, das war sehr, sehr verwunderlich. Und wenn man dann auch sieht bei Kikiewicz, also er kriegt ja gar keinen Abdruck, er lässt, ich weiß nicht, da sein Fuß, er lässt sich mehr oder weniger einfach nur fallen und er kommt ja keine 30 Zentimeter weit in die Ecke rein. Also er steht da, wo er ist und da geht er halt runter, geht auch irgendwie dann relativ spät runter, aber er kriegt einfach keinen Abdruck wirklich. Und das war auch, wie gesagt, also es war jetzt auch kein Schuss aus 10 Metern oder so, sondern war ja durchaus, beziehungsweise eins der ganz, ganz wenigen Tore von außerhalb des 16ers. Bei Sky hieß es, glaube ich, das zweite Tor von außerhalb des 16ers. Also ja, Zeit wäre das schon gewesen. Gehen. Und die Sicht hatte auch.
Was war das erste Tor?
Der Freistoß vielleicht, oder? Gegen München.
Ja, muss was so sein. Also wenn ich jetzt im Kopf durchgehe die Saison, kann ich nicht viele Tore, erinnern, an denen der Ball nicht aus nähester Distanz oder in den meisten Fällen vom Elfmeterpunkt aus verwandelt wurde. Aber du kannst gerne noch weiterreden, ich recherchiere das nebenbei live.
Ja, obwohl man ja auch eigentlich die Spieler hätte, beziehungsweise auch die Spieler schon gezeigt haben, dass sie das können. Julian Green, Paul Seguin, Branimir Gota. Eigentlich können die da schon mal so einen Ball da reinschlänzen, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ich denke, es war dann der Freistoß, das zweite Tor, wenn es auch die Information des Sky-Kommentators Markus Gaub funktioniert oder ja, wenn da seine Informationen richtig waren, die auch, ich sag mal, also sein Heftchen oder seine PowerPoint, die er da bekommen hat vor dem Spiel, war auch mittelgut zusammen recherchiert. Er hat auch gemeint, dass Leveling als Abwehrspieler eingewechselt wird. Ja, weiß ich nicht. Kann man besser recherchieren. Ja, also keine Ahnung, hat auch wieder dazu gepasst zur ganzen Gesamtsituation, dass einfach gar nichts passt.
Ja, aber wie gesagt, gerade bei der Hinrunde, da ist mir kein Tor aufgefallen, das irgendwie außerhalb des 16ers gefallen sein könnte.
Es wird wahrscheinlich dieser Freistoß sein, der wurde ja auch Branimir Gota zugeschrieben. Ja, wie gesagt, ansonsten, wenn wir dann noch weitermachen wollen, weil ich denke, großartig viel muss man dazu nicht mehr sagen. Sehr interessant, dass Niklas Dorsch den Platz ohne gelbe Karte verlässt. Kann man so machen. Ist halt wahrscheinlich einfach faktisch falsch.
Das war jetzt auch, würde man sagen, jetzt keine allzu glückliche Schiedsrichterleistung in diesem Spiel. Ja, da waren schon einige Szenen dabei, wo ich mir dachte, okay, kann man entweder auch anders geben oder muss man nicht abpfeifen oder müsste man abpfeifen. Also Branimir Gota wurde ja gefühlt 10-mal gefoult.
Alle 50-50 Entscheidungen liefen aber wirklich ausnahmslos gegen das Kleeblatt. Auch Situationen, die ähnlich waren, wurden dann immer für Augsburg gepfiffen. Weiß nicht. Also ist, wie gesagt, ich bin keiner, der dann immer auf den Schiedsrichter rumhacken möchte, weil es auch eine sehr undankbare Position ist. Und ich bin auch jemand, der dann immer noch mal einen Schritt vielleicht zurückgeht und sich überlegt, okay, war das jetzt so schlimm? Aber es war einfach nicht gut. Also mal wieder nicht gut. Ich weiß nicht, das deutsche Schiedsrichterwesen hat natürlich auch Probleme mit dem Nachwuchs. Das will ich gar nicht verneinen, dass das schwierig ist. Aber also wenn das erste Bundesliga sein soll, gerade was man dann noch über das ganze Jahr vielleicht gesehen hat, ja, ist das auch sehr, sehr interessant.
Ist aber schön, dass du es sagst, mal wieder nicht gut, weil dann darfst du jetzt noch, nachdem du die Szene als einziger wahrscheinlich nochmal angeschaut hast im Fernsehen, erklären, warum das Kleber doch noch verliert und dieses 1-2 kassiert.
Wie meinst du?
Naja, ich habe die Szene nur im Stadion sehr schnell gesehen und danach nicht mehr angeschaut, auch nicht im Fernsehen. Du hast dir das Spiel angeschaut. Also warum fällt dieses 2-1?
Ach so, ja gut, wenn man so weit springen wollen, dann ja.
Ist da so viel dazwischen passiert?
Im Endeffekt Naja, es gab
eine Pyro-Unterbrechung ist passiert.
Ja, es gab eine Pyro-Unterbrechung, die den FC Augsburg so, so viel kosten wird, das kaum zu stemmen.
Ja, auch die einfach überhaupt nicht notwendig war, weil das war doch überhaupt nicht so viel Rauch. Also, das passt ja auch zu dieser Schiedsrichterleistung, aber.
Ja, also ich weiß nicht, von unserer Scharte, also Scharte aus war es dann schon, das Tor der Fürther war es dann schwierig zu sehen, also zwischendurch war es dann schon nicht mehr so leicht.
Da war vielleicht mein Blick von weiter oben besser.
Also war schon, dass man das kurz unterbricht, kann man schon machen, also muss man vielleicht nicht, aber wie gesagt, wenn es dann mal hektisch wird und der Schiedsrichter vielleicht ein bisschen weiter weg steht, kann schon, ist vielleicht nicht immer so verkehrt oder beziehungsweise, dass dann auch gerade beim VAR muss man auch dran denken, dass die Kameras immer guten Blick brauchen. Ja, dann kann man das schon mal machen. Also weiß nicht, die Pyroshow hat auch ein bisschen gedauert, bis die einigermaßen nach was aussah. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die wilden Auswechslungen, keine Ahnung, man kann das Gesagte von voriger Woche wiederholen. Kann man verstehen, muss man nicht verstehen, ich verstehe es nicht. Ja, und dann das Gegentor. Da war, ich glaube, eine Aktion im Mittelfeld mit einem Foul oder es gab keine Wiederholung an Julian Green, das dann nicht gepfiffen worden ist. Dann stand Seguin ein bisschen zu weit vorne, also nicht auf seiner Sechserposition. Dadurch entsteht dann eine relativ große Lücke zwischen Abwehr und Sechser. Also es war auch nicht so leicht, dann Zugriff auf Arne Meyer zu bekommen. Deswegen kann er so weit laufen. Also das sah vielleicht doch ein bisschen wilder aus. Aber wenn man das nochmal sieht, war da, wie gesagt, dadurch, dass Seguin zu weit vorne stand, war es schwierig, dann Zugriff zu bekommen, weil ja auch die Augsburger dann schon an der Abwehrreihe standen. Also da ist nicht so leicht zu wissen, wer dann wirklich rausrückt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo Linksverteidiger Luca Itter da stand, auf welcher Höhe. Aber ja, dann kann er den Ball einfach relativ einfach reinpassen. Und ich hatte erst gehofft, dass Burchert den hält. Aber der war dann auch nicht so leicht. Und dann ist es wie schon in Berlin, dass halt ja die Heimmannschaft eine Chance hat in der zweiten Halbzeit. Und genau diese eine Chance reicht, um dann das Tor noch zu schießen, dass man da auch wirklich noch mit null Punkten nach Hause fahren muss.
Ja, du hast die Wechsel jetzt schon angesprochen. Bin dir einfach übergangen, weil du dich vorhin schon so herzlich aufgeregt hast, aber also ich glaube, man müsste darüber noch mehr reden, wenn das Trainerteam in der nächsten Saison noch da wäre, weil es ein wiederholendes Muster war und ein wiederkehrendes Muster, dass einfach teilweise die besten Spieler einfach ausgewechselt werden. Also Jesse Gnankam wirkt jetzt nicht platt. Man konnte es ja nur so erklären, dass er vielleicht geschont werden sollte mit seinem Knie. Andererseits hat er jetzt nicht so gewirkt, als ob er in irgendeiner Form Probleme gehabt hätte. Und Jedro Willem sagst du auch, also er hat laut den Bundesliga-Statistiken die meisten Zweikämpfe gewonnen. Also, überrascht mich jetzt zwar, aber er hat es nicht allzu schlecht gespielt. War okay von ihm, er hat gute Pässe gespielt. Er ist jetzt natürlich nie derjenige, der David Raum liked, die linke Außenbahn hoch und runter sprintet. Das war er aber auch noch nie, das ist er von seinem Spielerprofil auch nicht. Ich fand, es war okay, die Leistung. Er hat zumindest defensiv einige Zweikämpfe gewonnen, indem er einfach seinen Hintern rausgestellt hat. Das macht er ja sehr gerne und das klappt er auch einfach meistens. Also man hätte ihn jetzt nicht unbedingt auswechseln müssen. Vielleicht wollte man Gideon Jung noch mehr Spielzeit geben. Fand ich, hat er jetzt auch nicht schlecht gemacht. Also einmal hat er so sehr rustikal irgendwie dazwischen gehauen, ist er nicht zum Ball gekommen, aber ansonsten war es, fand ich, von ihm ein gutes Spiel. Und dann kam ja Afimiko Polulu auch noch, war jetzt ein eher weniger gutes Spiel von ihm, die letzten Minuten. Was ich mich nur gefragt habe, ist, dann dürften die beiden jetzt wahrscheinlich auch in der U23 nicht mehr spielen. Das habe ich mir sofort gedacht nach dem Spiel, wenn jetzt die beiden in der Bundesliga eingewechselt wurden, also Jung und Polulu, ob sie dann noch in der möglichen Relegation der U23 mitspielen dürfen.
Ziemlich sicher schon, weil ich glaube, es geht ja nicht darum, dass sie jetzt noch spielen, sondern wie viel haben sie bis zu diesen, keine Ahnung, vier letzten Spielen, also wie viel Prozent der Profispiele haben sie gespielt und sie haben ja beide kaum gespielt.
Ich meine, Dixon Abiyama hat ja auch kaum mehr gespielt, wurde halt in den letzten Spielen.
Naja, aber er hat ja 26 Einsätze, glaube ich, in der ganzen Saison. Also prozentual hat er ja schon recht viele an vielen Spielen teilgenommen.
Teilgenommen
ist das richtige Wort. Ja, er steht ja auch häufig auf dem Spielbogen. Ich dachte, dass die Regel so ist, dass man eine gewisse Anzahl oder keine Ahnung, prozentuale Anzahl an Spielen nicht gemacht haben darf. Und das ist ja sowohl bei, ja, Abiyama hat 24 Einsätze. Also das sind natürlich zu viele dann. Aber das ist, also Jung kommt nicht drauf und Polulu eigentlich auch nicht, dadurch, dass diese Halbserie nur da war und dann auch oft nur eingewechselt wurde oder auch teilweise gar nicht aus verschiedenen Gründen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es so ist, dass sie jetzt nicht mehr, dass sie gar nicht auftreten dürfen, weil wenn, dann wäre es.
Stefan Leitl ja nach dieser Regel gefragt, aber er hat sie nur ausweichend beantwortet, meine Frage.
Also dann wäre es ja Quatsch, die einzuwechseln.
Jetzt habe ich mir eben gedacht, also wenn das so also, wäre, dann wäre es ja Quatsch gewesen, weil dann hätte man Dixon Abiyama auch einwechseln können, es hätte keinen Unterschied gemacht.
Ich denke, bei Jungen ist es durchaus Spielpraxis noch für die U23. So wie bei dem man ja auch hoffen muss, dass es überhaupt noch was bringt.
Genau, das ist ja die andere Frage, weil wenn wir jetzt springen, also ich würde sagen, jetzt FC Augsburg 2, Kleeblatt 1, damit machen wir einen ganz, ganz dicken Schlussstrich mit dem dicksten Stift, den wir kriegen können. Und ich habe mir auch hier den Punkt U23 nochmal aufgeschrieben, was dann schon sehr seltsam war, dass dann der 1. FC Nürnberg 2 zufällig verliert gegen den FC Memmingen, der jetzt auch nicht durch so viele Siege aufgefallen ist und der 1. FC Nürnberg 2 doch eigentlich auch um einiges mehr Punkte in der Tabelle hat. Also da könnte man jetzt Verschwörungstheoretiker werden und sagen, ganz zufällig haben sie da nicht verloren. Und in der kommenden Woche spielt ja der FC Memmingen noch gegen Augsburg 2. Da spielen dann auch Menschen mit seltsamen Dialekten gegeneinander. Das heißt, wenn es ganz dumm läuft fürs Kleeblatt, steigt es am kommenden Samstag ab und macht damit den Fünffachabstieg perfekt. Das wäre dann, also das so bitter das klingt und so traurig das wäre, aber das würde einfach passen zu dieser wirklich in allen Belangen grauenhaften Saison, dass tatsächlich die erste Mannschaft absteigt, die U23, die U19, die erste Frauenmannschaft und wegen des Abstiegs der ersten Frauenmannschaft auch die zweite Frauenmannschaft noch absteigt. Also dass einfach fünf Mannschaften eines Vereins absteigen in einer Saison. Kann gut sein, wenn das Kleeblatt spielt beim SV Schalding-Heining, da sollte man gewinnen beim schon sicher abgestiegenen Vorletzten, aber wenn Memmingen auch gewinnt, dann ist selbst die Relegation nicht mehr möglich.
Ja, das sah am Dienstag, also nach dem Spiel gegen Unterhaching noch ein bisschen anders aus, da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass man es aus eigener Kraft schaffen kann, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass jetzt Memmingen noch beide Spiele gewinnt. Ich glaube, Eltersdorf war da auch noch in Reichweite. Aber
genau, die haben dann gewonnen.
Die haben jetzt auch gewonnen, also die sind schon sicher in der Relegation. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant, da muss man dann auch nochmal schwitzen, nachdem die Profis schon abgestiegen sind. Ja, und ich weiß gar nicht, bei der U23, bis Regionalliga Bayern, da gibt's auch, kann ja sein, dass man da zwei Relegationen spielen muss, oder?
Ist schon festgelegt mittlerweile, dass es nur eine Runde gibt, offenbar.
Ach so, okay.
Aber man würde nicht gegen Eltersdorf zum Beispiel spielen, sondern gegen einen Bayernligisten. Mhm. Das heißt, es wäre gut möglich, dass die Spielvereinigung gegen die Spielvereinigung Ansbach spielt, die nämlich derzeit Tabellenzweiter ist in der Bayernliga Nord.
Ja, muss man hoffen, dass man diese Spiele noch bestreiten darf, also.
Ja, und ich bin dann auch sehr gespannt, wann die genau terminiert werden, weil, also, der letzte Spieltag ist am 21., am kommenden Samstag. Dann wird die Relegation wahrscheinlich meistens ja dann so ab Mittwoch oder Donnerstag sein. Das heißt, ab dem 26. oder 27. Mai. Dann gibt's nochmal ein zweites Spiel, das wahrscheinlich um den 30., 31. ist. Und dann haben die Profis ja offenbar.
Das Trainingsauftakt.
Trainingsauftakt schon wieder um den 5. zumindest rum. Das ist ja der Pfingstsonntag, aber um den 5., 6. Juni sollte irgendwann auch wieder Trainingsauftakt sein. Das heißt, wenn der Afimiko Pululu und Gideon Jung mitspielen sollten, dann ist entweder ihr Sommerurlaub sehr, sehr kurz oder sie kriegen nochmal Sonderurlaub in der Vorbereitung, was ich mir bei beiden aber auch nicht vorstellen kann, weil genau diese beiden ja mal eine komplette Vorbereitung eigentlich mitmachen müssten. Also es ist auch eine sehr schwierige und blöde Gemengelage für den neuen Trainer. Also erstens mal kann man halt, wenn die U23 absteigt, ist das für den ganzen Verein schlecht, weil in der Bayernliga kann man kaum Talente ausbilden für die zweite Liga. Und auch bei diesen beiden Spielern jetzt, Leon Schaffran wäre dann noch ein Dritter, ich denke mal, er wird ja spielen bei der U23, dann hat man drei Spieler, die eigentlich überhaupt keinen Sommerurlaub hatten. Könnte man sagen, okay, sie haben dafür einen sehr langen Winterurlaub, ab November bis Januar vielleicht. Aber das ist schon sehr schwierig und ich bin gespannt, wie sie das handeln, also wie das dann in der Vorbereitung auch läuft. Weil Afimiko Pululu wirkt jetzt auch immer noch nicht richtig fit, finde ich. Und Gideon Jung nach seiner Verletzung braucht auch eine komplette Vorbereitung mal. So.
Ja, hat Afimiko Pululu gar keine Zeit, 3, 4, 5 Kilo Muskelmasse abzunehmen. Das dauert ja auch ein bisschen. Es ist dann, ja, schon wieder sehr, sehr schwierig. Ich meine, hat er bis jetzt auch noch nicht nachgewiesen, dass er die große Verstärkung ist. Er hat es auch nicht in der Regionalliga nachgewiesen. Also ich meine, 5 Spiele, 2 Tore hört sich okay an. Ist wahrscheinlich auch zu wenig für jemanden, der in der ersten Liga vielleicht für sich selber den Anspruch hat zu spielen. Aber diese beiden Tore waren dann auch vom Elfmeterpunkt. Und ansonsten ist er schon manchmal bei ganz guten oder aussichtsreichen Situationen, aber dann schaut es so aus wie in Augsburg, als der Simon Asta einfach so schlechtest möglichst anspielt.
Und da war mein Platz ganz okay von oben, weil es quasi direkt vor mir passiert. Und ich dachte mir, Asta ist perfekt eingelaufen, er kam auch nicht aus dem Abseits, wie jetzt gegen
gute Geschwindigkeit.
Beim letzten Heimspiel mit guter Geschwindigkeit hätte ihn einfach in den Strafraum schicken müssen. Und dann wartet er aber warum auch immer noch so 1,5 Sekunden und spielt ihn dann aber ganz, ganz schlecht, so dass Asta gar nichts damit anfangen kann. Also das war wirklich, diese Szene war bezeichnend und jetzt diese Szene und auch beim vorletzten Heimspiel gegen Leverkusen war es die Flanke mit dem guten Fuß, mit dem starken Fuß quasi übers Fangnetz. Das waren leider so die einprägsamsten Momente von Afimiko Polulu. Ja, es ist mit einem Wort schwierig momentan.
Jetzt müssen wir doch nochmal ganz kurz zurückspringen, wenn du jetzt Asta nochmal ansprichst. Der hat leider das Abseits aufgehoben vor dem 1:2. Da wären 3 Rote im Abseits gewesen, aber Simon Asta läuft leider mit seinem Gegenspieler auf der Außenbahn direkt mit und hebt so das Abseits auf. Das wäre auch sehr, sehr klar gewesen. Also ich denke, der hätte man nicht mal mehr einen VR gebraucht. Ja, auch sehr schade.
Das heißt, den einzigen Hoffnungsträger, den wir in den letzten Wochen rausgehoben haben, einer der beiden mit Tobias Raschl, der hat auch noch einen Fehler gemacht im Spiel. Das heißt, die beiden Hoffnungsträger der nächsten Saison hatten beide keinen guten Nachmittag in Augsburg.
Ja, aber hatten wenige einen guten Nachmittag in Augsburg. Ich weiß nicht. Wenig.
Okay.
Wenig, weiß ich, die mitgereisten Fans nicht.
Das fand ich aber okay.
Die hatten einen ganz guten Auftritt eigentlich. Also das ging schon, war schon ganz gut laut. Auch mit dem Wechselgesang, der war schon nicht schlecht. Da ging noch einiges.
Auf meiner Seite kam zumindest vieles an aus dem
gestrigen. Ja, das ist doch ganz schön. Auch bezeichnet irgendwie, dass man wartet bis zum Schluss mit dem Auswärtsfahrerlied und dann setzt es ein, hat man es gerade so einmal durch und dann kommt diese wunderbare Zäsur wieder mit dem Gegentor.
Was ist denn das Auswärtsfahrerlied?
Ja, was ist denn, welches ist wohl das Auswärtslied? Welches Lied wird nur auswärts gespielt?
Jetzt musst du all die Hörerinnen und Hörer aufklären.
Ja, das schöne Tramper-Lied.
Ach so, du meinst der Clueso-Remix.
Das ist Cello, ja.
Das ist Clueso? Ich glaube, Clueso ist es, oder? Die
originale. Clueso.
Entschuldigung. Du spieltest Cello.
Das ist das Intro davon.
Ja, genau. Ja, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde. Es ist Halbzeit. Ich würde sagen, auch wenn Halbzeit ist, wir machen es wie Borussia Mönchengladbach, was ich das wahrscheinlich gerne wünschen würde und pfeifen einfach ab. Also wir könnten jetzt noch sehr lange diese ganze Saison analysieren, aber ich glaube, wenn man die letzten 17 Folgen der Rückrunde durchgeht, dann kann man schon sehr vieles von dem, was man hätte analysieren müssen, jetzt noch finden. Und es macht auch, glaube ich, wenig Sinn, nochmal jetzt auf die vielen Monate zurückliegenden Spiele zu schauen. Ich halte es wie André Mijatovic und sage, es ist nicht der Zeitpunkt für eine großartige Analyse, weder gestern noch heute. Wir machen den Podcast zu. Ich kann zu 99% versprechen, dass es noch eine weitere Folge vor der kurzen Sommerpause geben wird. Dann mit einem Gast mal wieder, mit einem Gast, der nicht Chris heißt. Sorry, aber einmal muss ich dich auf die Ersatzbank setzen. Hier geht's da wie Jamie Leveling. Einmal musst du auf die Ersatzbank. Da kommt noch mal ein Gast und dann machen wir.
Nehme ich gerne Platz.
Ja, ist ja auch mal erholsam auf der Ersatzbank. Vielleicht ist sie gepolstert. Dann kannst du da kurz entspannen und dann nach dieser Spezialfolge aber werden auch wir uns in eine kurze Sommerpause verabschieden. Aber je nach Lage der Dinge, wie schon angekündigt, wird diese Sommerpause wahrscheinlich ähnlich kurz sein wie die der Profis, die in der U23 spielen. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich auch schon wieder Mitte Juni irgendwann zurückkommen, um dann all die vielen neuen Spieler, den neuen Trainer und all das zu besprechen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören in der ganzen Saison. Vielen Dank dir, Chris. Wiedermals.
Vielen Dank, dass ich die Rückrunde begleiten durfte.
Du hast es besser gemacht als Afimiko Polulu.
Etwas schöner ausgefallen ist, ja. Gerne
du Feedback. Wolltest noch was loswerden zum Abschluss.
Ja. Gerne Feedback in die Facebook-Gruppe rein für alles, für die Saison, fürs Kleeblatt, für den Podcast. Wer hat's gut gemacht? Wer hat's schlecht gemacht? Wen möchte man gar nicht mehr wiederhören?
Du hast es gut gemacht, ich hab's schlecht gemacht, das kommt dann wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Und dann, ja. Gehaben uns wohl, kommen wir gut durch die Sommerpause.
Genau. Und heute ist nochmal ein schöner Tag, genießt die Sonne.
Und wobei es seit diesem Montag wohl gewittern soll.
Er wird ja auch mal Zeit, dass der Blütenstaub weg ist.
Ja, dass die Fichten sich schön ausregnen können.
Ja, wenn wir schon bei den Fichten angekommen sind, ist es dann der Botanik-Podcast, kann man das sagen? Ja, nein. Da machen wir dann, glaube ich, lieber Schluss. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.